Er ist es nun aber auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle.
Wunderschönen guten Morgen. Hallo auch im Livestream. Ich versuche mich im Hochdeutsch. Ich habe gerade 2 Tage im schönen Nürnberg verbracht. Ich dachte, es fällt mir dann vielleicht etwas leichter, aber es ist nicht so meine Herzenssprache. Wenn ich ins Schweizerdeutsch zurückfalle, dann mach mich bitte darauf aufmerksam. Genau. Ich finde es cool, hier zu sein. Bisher gefällt mir diese neue Location mit den Couches und ich finde das noch cool so. Genau, wir wachsen als Kirche. Das heißt aber auch, dass wir bald umziehen müssen. Und ich habe gemerkt, so die letzten 2 Jahre im Leitungsteam hat uns das sehr beschäftigt, diese neue Location. Wir dachten anfangs ja so 2-3 Monate, dann haben wir was gefunden. Jetzt sind wir seit mehr als 2 Jahren dran. Und es ist leider nicht nur immer visionäre Arbeit, das mag ich so, sondern es ist viel Strategisches, viel Trockenes, viel Finanzen, Buchhaltung, Rechtliches, und das ist nicht so mein Ding. Ich bin nicht wie mein Großvater, der, wie lange hast du schon die Rechnungen aufbehalten? Seit wie lange? Ja, seit 30 Jahren, jede Rechnung, er kann mir genau sagen, wie teuer die 40-jährige Gitarre meiner Mama ist, die jetzt bei mir zu Hause in der Stube sitzt. Alles in einem Ordner aufbewahrt. Ich weiß nicht mal, was mein Mittag gestern gekostet hat. Genau. Finanzen sind nicht so mein Ding, das ist nicht meine Stärke. Ich habe meine Stärken woanders und ich hoffe, ich kann damit unserer Kirche und meinen Mitmenschen dienen. Aber ich bin so froh, dass ich Menschen um mich herum habe, die wie ihr oder wie eure Frauen euch ergänzen. Und ich glaube, das ist so wichtig für Kirche. Manchmal ist so, ja, gleich und gleich gesellt sich gern, aber ich glaube, das kann ganz gefährlich sein für eine Kirche. Wir brauchen unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Begabungen. Und die heutige Bibel, zentrale Bibelstelle, oder eine der 2, die steht im 1. Korinther 12. Und ich lese sie euch mal vor, ihr dürft gerne mitlesen. Nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer derselbe Gott, der in uns allen wirkt. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Dem einen gibt er die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, krank zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen nicht etwa zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Angst einfließend. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, schräg, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren und unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. Wir verbergen manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht so nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Wir brauchen einander. Vielleicht bin ich Fuß, du bist Auge. Wenn ich nicht sehe, wo ich hingehe, dann ist es fertig, ziemlich schnell. Und jeder in dieser Kirche hat eine Aufgabe, jeder hat Begabungen. Und kennst du so diese Aussagen? Ich habe sie auch schon gemacht. Ja, also eigentlich bin ich enttäuscht von Kirche, weil ich habe schon so lange nach dem und dem gefragt und ich werde einfach nicht gehört. Oder man sollte doch. Warum macht man nicht? Ich sag dir jetzt was. Du bist genauso Kirche wie Werner, wie Marco, wie ich, wie Samuel, wie Michaela. Wir sind vielleicht ein bisschen geprägt von einer Kirche, die voll finanziert ist. Von Steuern, vom Staat. Ich bin in solcher Kirche aufgewachsen und ich musste umdenken. In der voll finanzierten Kirche, da sind vielleicht 10 Leute angestellt, jemand für Finanzen, dann 4 fürs Predigen und dann noch jemand für die Kinderarbeit und noch für das. Wir funktionieren nicht so. Und ich glaube, die Kirche der Zukunft wird auch nicht mehr so funktionieren. Wir sind eine Kirche von Freiwilligen. Und ich habe mal so ein bisschen hochgerechnet, ist wirklich sehr grob hochgerechnet, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber wenn man so rumfragt, wie viel jeder von uns in diese Kirche investiert mit Zeit, dann müsste man, wenn man alles anstellen und zahlen würde, müssten wir etwa 500 Stellenprozent anstellen. 500 Stellenprozent. Und wie viel bist du angestellt hier in Buchs, Werner? 75%. Und der Rest wird alles durch dich und mich getragen. Aber du und ich, wir haben noch einen Vollzeitjob. Ich arbeite 100%, ich mache noch eine Ausbildung, ich habe noch Freunde, Hobbys. Du auch, du hast noch Familie, du hast auch einen Job. Wenn wir möchten, dass diese Kirche weiterhin investiert, dann braucht es jeden von uns. Wir können nicht die Verantwortung auf den Nächsten abschieben. Das funktioniert in einer solchen Kirche einfach nicht. Es tut mir leid. Und ich glaube von Herzen, dass Gott dir Begabung geschenkt hat, die die Kirche, die globale Kirche, nicht nur ICF, das Reich Gottes brauchen kann. Und ich glaube, wenn wir aufhören, die Kirche als etwas anzusehen, das wir konsumieren am Sonntag, sondern als etwas sehen, von dem wir Teil sind, als etwas ansehen, bei dem ich etwas bewirken kann in dieser Welt, bei der ich etwas verändern kann, indem ich einen guten Einfluss auf meine Mitmenschen, auf unsere Gesellschaft haben kann. Ich glaube, so wird Kirche weiterhin bestehen können. Und ein Auszug aus der ICF Corporate Identity heißt das, da steht: Wir glauben an die Kraft der lokalen Kirche. An ein Zuhause, das nicht auf Talenten weniger aufbaut, sondern dem Einsatz vieler. Also als Voraussetzung, dass diese Kirche weiterhin besteht, wirst du gebraucht. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber meine Talente kann man hier nicht brauchen. wir finden schon was für dich. Wir wollen dir aber nicht nur einfach einen Job aufdrücken und den musst du dann halt erfüllen, ob du den magst oder nicht, weil sonst macht ihn ja niemand, sondern wir wollen deine Begabung, die Gott in dich hineingelegt hat, die wollen wir entdecken und die wollen wir einsetzen und wir wollen sehen, wie du darin aufblühen kannst. Und bei all diesen Begabungen geht es nicht wie im Rest der Welt um Ruhm und Ehre, um Geld, um Anerkennung, sondern es geht einzig und allein darum, Gott zu dienen. Ich glaube, wenn du siehst, dass Gott dir Gaben gegeben hat, die du brauchen kannst, dann kann diese Kirche wachsen. Und Gottes Reich, Entschuldigung Werner, es existiert nicht nur innerhalb vom ICF. Deine Gaben darfst du auch außerhalb vom ICF einsetzen. Das ist ganz in Ordnung. Aber ich glaube, wichtig ist, dass du deine Begabungen einsetzt und nicht zu deinem Profit. Die Gaben, die dir Gott gegeben hat, die sollen nicht dir dienen. Die dienen einzig und allein Gott. Dass er sein Reich mit dir bauen kann. Ob das hier im ICF ist, dann freuen wir uns, oder außerhalb vom ICF. Aber du bist geschaffen, um Reich Gottes zu bauen. Auf deine individuelle Art und Weise. Und Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Körper. Ich glaube, niemand besser weiß, wie wichtig jedes Körperteil ist, wie wir Pflegenden und Ärzte. So Herz, Hirn, Lunge, das sind so die, ich arbeite auf der Intensivstation, das sind so die drei wichtigsten Organe, auf die wir immer Angst haben. Die sind auch wichtig, ich sage ja nichts. Aber Lunge, ohne ein Zwerchfell, das es aufspannt und sich nach unten bewegt, die Lunge öffnet, dass Luft hineinströmen kann, ist nichts. Ich habe gestern einen Patienten betreut, der eine Entzündung im Bauch hatte, alles angeschwollen, das Zwerchfell viel zu hoch, der konnte nicht mehr atmen. Lunge, nutzlos. Oder Herz pumpt Blut in die Organe. Ich habe schon einmal zu oft ein bisschen den Vagusnerv da. Vielleicht das nächste Bild sieht man. Nein, noch mal eins weiter. Genau, alles gelb, das ist Vagusnerv, das ist der fünfte Hirnnerv. Sehr wichtig, wenn man den einmal zu viel reizt. Kann das Herz stehen bleiben? Sehr ungemütlich. Oder ein Hirn ohne die Gefäße, die es mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Keine Chance. Stroke-Patient mit einem Blutgerinnsel im Kopf kann innerhalb Minuten sterben. Und dann kommt bei solchen Diskussionen meistens noch irgendein Schlaumeier und fragt, ja, aber der Blinddarm. Ja, ich habe den auch nicht mehr, war mühsam. Aber ganz schlaue Menschen sind sich einig, dass auch der Blinddarm eine Funktion hat. Wir wissen es einfach noch nicht. Und die momentane Theorie ist, dass es irgendwie mit Immunabwehr und Lymphe zusammenhängt. Vielleicht in 20 Jahren wissen wir mehr. Der Punkt ist, auch wenn du keine Lorbeeren für deine Arbeit erntest, die du hier oder sonst im Reich Gottes tust, dann bist du trotzdem wichtig. Wenn du Vagusnerv anstatt Herz bist oder Zwerchfell anstatt Lunge, wenn du nicht auf der Bühne stehst und nicht Applaus kriegst oder Anerkennung kriegst für deinen Job, dann bist du trotzdem wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden, die aufhört, diese Bühnengaben zu verehren. Dass wir den anderen applaudieren für ihren Job und nicht mir, weil ich da vorne singe oder predige. Das ist auch nur ein Job. Das ist vielleicht meine Begabung, aber die ist nicht weniger wichtig. Eine Jasmin, die sich Woche für Woche dafür einsetzt, dass wir nach der Celebration Gemeinschaft haben, dass es uns gut geht, Das ist wichtig. Ein Marcel, der sich einsetzt, stundenlang, dass wir hier vorne nicht nur Lärm haben, das ist wichtig. Eine Jeanette, die sich dafür darum kümmert, dass ihr informiert seid. Oder eine Rahel, die unsere Finanzen schmeißt. Vielen Dank, ich könnte das nicht. Das ist genauso wichtig wie das, was ich hier vorne mache. Und welche Gaben du auch immer hast, du bist wichtig für das Reich Gottes. Und die Bibel spricht von Gaben, die er jedem von uns geschenkt hat. Und vielleicht weißt du noch nicht genau, was deine sind. Dann mach mal den Test, da gibt es vielleicht Hinweise. Frag deine Freunde, frag deine Familie, die kennen dich gut, die wissen, wo deine Begabungen sind. Es gibt Gaben, mit denen wurden wir geboren. Vielleicht konntest du schon immer gut rechnen, vielleicht konntest du schon immer gut zeichnen, vielleicht sterben Pflanzen bei dir nicht, bei mir schon. Und manchmal gibt es Gaben, die können wir lernen, wenn wir uns dafür einsetzen. Und dann gibt es Gaben, da können wir uns noch so darin investieren, wir können noch so diszipliniert sein, diese zu erlernen. Die können wir nicht aus einer Kraft erlernen. Es gibt Gaben, die kann uns nur der Heilige Geist schenken. Und im Römer 12 steht, mein Drucker hat gezickt heute Morgen, deshalb machen wir das auf die moderne Weise. Römer 12 steht, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, da kommt es wieder, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich spricht. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen? Dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen? Dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Jeder soll tun, was er kann, nicht was er toll findet oder was ihm besonders viel Applaus oder viel Anerkennung gibt. Paulus warnt uns eindrücklich davor, dass wir ehrlich sein sollen mit uns, mit unseren Begabungen und mit unserem Glauben. Und wenn du schon eine Weile mit Jesus unterwegs bist, dann hast du vielleicht schon vom fünffältigen Dienst gehört. Der fünffältige Dienst ist eine Auflistung von fünf Berufungen, die wichtig sind, eine Kirche ausgeglichen zu leiten und weiterzubringen. Sie sind gebunden an Geistesgaben, an diese Gaben, die nur der Heilige Geist schenken kann. Aber sie sind vor allem auch an Reife gebunden. Und im Epheser 4 steht, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Und in den nächsten Wochen werden wir auf jeden einzelnen dieser Dienste eingehen, also auf Prophet, Lehrer, Hirte, Apostel und Evangelist. Die Bibel betont genau diese fünf Berufungen, weil es heißt, dass die wichtig sind, um eine Kirche gesund zu leiten. Es reicht nicht nur, einen Lehrer als Gemeindeleitung zu haben oder nur einen Prophet oder nur einen Apostel. Es braucht alle fünf dieser Dienste. Und diese Dienste sind eng verbunden mit diesen Geistesgaben. Muss es aber nicht heißen. Begabungen führen häufig zur Berufung. Es ist aber nicht dasselbe. Begabungen alleine sind leider nicht genug, um berufen zu sein. Begabung gepaart mit Reife, mit Weisheit und mit Gottes Zustimmung, ich glaube, das führt zur Berufung. Nicht jeder mit der Gabe zu lehren ist als Lehrer berufen und nicht jeder mit der Gabe zur Prophetie als Prophet. Kann es aber heißen. Es gibt auch Menschen, die haben die Begabung dazu schon seit Jahren, treten aber erst jetzt in diese Berufung hinein. Und ich glaube, Gott geht mit seinen Menschen zuerst einen Weg, bevor er sie in die Berufung hineintreten lässt. Und ich glaube, du musst dir auch keinen Stress machen, wenn du noch keine Ahnung hast, wo deine Begabungen liegen oder wozu du berufen bist. Du hast sie vielleicht einfach nicht gefunden, aber Gott hat etwas für dich. Und jemand Schlaues, ich weiß nur nicht mehr wer, hat mir mal gesagt, deine Berufung findest du da, wo sich dein Talent mit deiner Leidenschaft kreuzt und zusätzlich noch da, wofür dein Herz bricht. Also Talent, Leidenschaft und wofür dein Herz bricht, in dieser Schnittmenge irgendwo drin, dort findest du deine Begabung. Und es geht dann auch nicht darum zu gewichten, ja, ich bin Prophet, ich bin cool, oder ja, ich bin Evangelist, durch mich kommen Menschen zum Glauben. Es geht nicht darum, es geht darum, dass wir einander finden, dass wir eine Einheit sind, weil der eine braucht den anderen. Wir können es nicht alleine. Ein Auge ohne Fuß kommt nirgends hin. Ein Fuß ohne Auge ist sehr ziellos. Genau. Jeder dieser Dienste hat seine Aufgabe und wir sind alle voneinander abhängig. Und es ist irgendwie noch schlüssig, ich habe da so ein Diagramm mit den 5 Diensten, dass wenn wir eine Gemeinde leiten, dass wir jemanden haben, der Menschen außerhalb von dieser Gruppe erreicht, dass wir jemanden haben, der strategisch denkt, dass wir jemanden haben, der Gottes Stimme besonders stark wahrnimmt und das einbringt. Wir brauchen jemanden, der in Beziehung zu anderen Menschen lebt und deren Bedürfnisse kennt. Und wir brauchen jemanden, der uns lehrt. Und es gibt keinen Wunderpastor auf dieser Welt, der all das abdeckt. Den gibt es nicht. Tut mir leid. Und wenn du irgend so einen Celebrity-Pastor aus Amerika denkst, doch der ist, dann baut dieser Schein auf dem Wirken von ganz, ganz vielen anderen Menschen auf. Und das heißt auch nicht, dass wir als ICF immer diese 5 Dienste im Leitungsteam brauchen. Wir sind zu klein. Wenn wir immer diese Leute im Leitungsteam wollen, dann haben wir kein Leitungsteam. Was wir aber müssen, ist auf Menschen mit diesen Begabungen hören. Wenn sie uns etwas zu sagen haben, wenn sie sich einbringen, dann ist es unsere Aufgabe, auf diese Menschen zu hören. Es sind so die 5 Dienste, also als Einführung, gibt es da gleich noch Fragen. Weil sonst gehen wir über zum Propheten. Die anderen kommen dann in den nächsten Wochen, da musst du einfach da sein. Welche Propheten? Einfach mal herausgerufen. Welche Propheten kommen euch in den Sinn? Jeremia? Elia? Samuel? Amos? Jona? Micha? Das ist ein bisschen viel Männer, ne? Habakuk. Gibt es noch Frauen? Yes, genau. Es gibt, die Bibel nennt ganz klar viele Frauen, die die prophetische Gabe haben und als Propheten berufen sind. Da ist zum Beispiel Hanna, die alte Frau im Tempel, die dort wartet, als Jesus beschnitten wurde im Tempel, als er 8 Tage alt war. Oder die Töchter von Philippus. Genau, Frauen und Männer sind da ganz gleich. Aber was ist denn nun genau ein Prophet? Ich glaube, ganz einfach kann man sagen, ein Prophet ist Mann oder Frau mit der Gabe zur Prophetie. Genau, die Gabe der Prophetie ist aber nicht gleich ein Prophet. Und die Gabe der Prophetie ist auch nicht das Gleiche wie Gottes Stimme hören. Die Bibel sagt nämlich klar, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, wir hören Gottes Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Oder der nächste Bibelvers, den habe ich leider. Meine Schafe hören meine Stimme. Und dann, das ist noch der falsche, das ist Hanna. Hast du noch den anderen Bibelvers mit, ich habe den da vergessen. Ah genau, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Ist noch krass, wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Wir alle können Gottes Stimme hören. Der eine kann es besser als der andere, aber ich glaube, da ist dann wirklich einfach Trainingssache. Je mehr du auf Gott hörst, desto besser wirst du seine Stimme hören. Kinder müssen auch zuerst die Stimme ihrer Eltern kennenlernen. So müssen wir es auch. Prophetische Worte, das sind Worte oder eine Vision oder Bilder, die von Gott kommen. Gott spricht durch prophetische Worte, durch Propheten zu anderen Menschen. Oder zu Gruppen oder gar zu ganzen Nationen. Und diese Worte, die sollen ermutigen, wie die Prophezeiungen an das Kommen von Jesus. Jesaja ist voll damit. Da haben wir auch noch einen Vers. Genau, so das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Soll ermutigen, soll aber auch ermahnen. Zum Beispiel um Jeremia. Und er sagt, hey, ihr müsst eingestehen, dass ihr falsch geht. Und erst dann könnt ihr wieder mein Volk sein. Oder prophetische Worte, die können auch leiten. König David hat vor seinen Streitzügen immer Gott gefragt, mein Herr, soll ich in diesen Krieg ziehen? Und Gott hat entweder gesagt, nein, das ist nicht dein Kampf. Oder gesagt, ja, geh, ich bin mit dir. Visionen können eine Voraussage in die Zukunft sein. Die kann eintreffen, die kann aber auch an Bedingungen geknüpft sein. Wie in Jeremia. Erst wenn ihr eingesteht, dass ihr falsch seid, erst dann werdet ihr wieder mein Volk sein. Prophetische Worte, die dienen dem anderen und nicht dir selber. Sie können aufdecken, was du versteckt hältst. Und sie können noch sehr vieles mehr. Propheten sind das Sprachrohr von Gott. Sie sind ein Werkzeug. Und Gott spricht zu uns Menschen durch Träume, durch Visionen, durch Bilder, durch eine hörbare Stimme, durch Emotionen, ganz individuell zu jedem Einzelnen. Und Paulus nennt die Gabe der Prophetie als die wichtigste nach der Liebe. Wenn wir den Korinther lesen, dann kommt da zuerst Korinther 13, den kennen wir alle, Liebe ist geduldig und freundlich. An allen Hochzeiten hört man den. Und dann gleich darauf kommt Korinther 14. Und da steht, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt. Vor allem um die Gabe der Prophetie. Wer prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen. Und er ermutigt und tröstet sie. Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Doch wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Ich wünschte, ihr hättet alle die Gabe in Sprachen zu reden. Aber noch mehr wünschte ich, ihr könntet alle prophetisch reden. Die Gabe der Prophetie ist unglaublich wichtig für uns als Kirche. Sie ermutigt, sie tröstet, sie stärkt den Glauben. Sie ermahnt. Es ist aber keine einfache Aufgabe. Wenn du die Bibel liest, die Geschichten der Propheten, dann hatten die meisten ein ziemlich schlechtes Los gezogen. Propheten wurden oft verstoßen. Sie waren sehr häufig sehr einsam. Sie wurden verfolgt oder sie wurden gar hingerichtet. Es kam so weit, dass Gott im Alten Testament für 600 Jahre einfach aufgehört hat zu sprechen. Bis Jesus kam. Gab 600 Jahre vorher keine Propheten mehr. Es ist keine einfache Aufgabe, weil sie müssen häufig auch Unangenehmes ansprechen. Sie müssen mutig sein, aufzudecken, anzusprechen, was sonst vielleicht sich keiner traut. Und ich hoffe natürlich, dass wir eine Kirche sind, die keine Angst davor hat, ermahnt zu werden. Dass wir offen dafür sind, dass wir uns nicht davor scheuen. Weil ich glaube von ganzem Herzen, dass schlussendlich auch eine Zurechtweisung unserer Erbauung dient. Und wenn du dich als Prophet berufen fühlst oder denkst, du hast die Gabe der Prophetie, dann frag bei Gott nach. Frag ihn einfach. Habe ich es oder habe ich es nicht? Frag ihn, dass er die Gabe in dir aufreifen lässt. Und ich glaube, das passiert nicht von heute auf morgen. Ich glaube, dafür musst du üben und trainieren. Weil auch die Geistesgaben muss man üben. Beginne mal bei deinen besten Freunden, in deiner Ehe, in der Small Group. Dann üb dich mal hier, bei uns im ICF. Oder dann irgendwann mal auf der Straße. Wenn du Worte hast, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, die Worte gut und überlegt zu wählen. Es geht nicht ums Sugarcoating oder ums Schönreden, überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass du in Liebe sprichst. Deine Worte sorgfältig und deinem Gesprächspartner angepasst wählst. Und genau das wiedergibst, was Gott dir gegeben hat. Ohne etwas dazu zu dichten oder etwas wegzulassen. Petrus schreibt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. In Liebe. Gott spricht in Liebe. Sei nicht unbarmherzig. Oder sei nicht harsch, sei nicht kritisierend, sondern sei liebend. Vermeide die Worte, Gott hat mir gesagt, das. Kennst du, hat das schon mal jemand zu dir gesagt? Mir hat mal ein Mann gesagt, Gott hat mir gesagt, dass du meine zukünftige Frau bist. Ich bin nicht verheiratet, er ist jetzt verheiratet. Ich nehme an, er war falsch. Weil mir hat Gott nichts gesagt. Und das hat mich so krass unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ja, habe ich was verpasst? Sei demütig genug, um dir einzugestehen, dass du auch falsch liegen könntest. Gib deinem Gegenüber die Chance, diese Worte anzunehmen oder sie auch abzulehnen. Vermeide es, dass du das Bild, die Vision, die Worte, die du erhältst von Gott, gleich schon interpretierst. Das ist nicht deine Aufgabe. Die Bibel macht ganz klar, dass das Geben einer Prophetie und das Werten oder das Prüfen der Prophetie von zwei unterschiedlichen Personen geschehen muss. Wo steht das? Da steht, lass zwei oder drei prophetisch reden, auch Korinther 14, und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Es braucht also zwei. Weil ich glaube, Gott spricht manchmal ganz persönlich durch dich zu jemandem. Und er lässt dich ganz bewusst im Dunkeln. Und wenn du dann anfängst, etwas zu interpretieren, dann bekommen die Worte vielleicht eine Bedeutung, die sie gar nicht haben. Und ich glaube, Jona sollte unser Beweis sein, dass manchmal ein Prophet auch falsch liegen kann in der Interpretation seiner Worte. Und das Gleiche geht dich an, wenn du ein prophetisches Wort erhältst. Prüf es. Nur weil ein Prophet sagt, das ist so, muss es noch nicht gleich stimmen. Er kann auch falsch liegen. Du hast die Freiheit, die Worte zu prüfen und sie anzunehmen oder sie abzulehnen. Aber nur weil etwas ungemütlich ist, ist es nicht gleich falsch. Und als Teil vom Leitungsteam möchte ich dich bitten, wenn du denkst, dass Gott zu dir spricht, wenn du denkst, du hast diese Gabe und du denkst, Gott hat etwas, das er uns oder sonst jemandem sagen möchte, dann komm auf uns zu. Wir sind da, komm auf wen auch immer zu, der dich am wenigsten Angst macht und sprich es aus, wir brauchen dich. Und wir wollen dir zuhören. Wir wollen hören, was Gott durch dich zu sagen hat. Und wir gehen jetzt gleich in eine Worship-Zeit über. Hinten steht das Abendmahl für dich bereit. Und ich möchte dich ermutigen, mit Gott ins Zwiegespräch zu gehen. Frag ihn nach deinen Gaben, wenn du noch nicht weißt, wo deine Gaben liegen. Bitte ihn darum, dir zu zeigen, wo diese sind, wo diese versteckt sind. Sei mutig, sei offen. Such nicht einfach nur nach den Gaben, die du denkst, ach, das ist cool, das möchte ich auch. Sondern sei ehrlich mit dir, mit dem, was du kannst und mit dem, was du nicht kannst. Sei demütig, auch die scheinbar gewöhnlichen Gaben anzunehmen. und bitte Gott, dass er zu dir spricht. Nutze die Zeit, um von Gott zu hören. Ich glaube, die Gabe der Prophetie oder Worte der Prophetie werden auch Menschen geschenkt, die nicht als Propheten berufen sind. Und wenn du ein Wort hast, das Gott dir gibt, dann geh entweder auf die Person zu, für die du es hast, oder komm nachher während den nächsten drei Songs auf Werner zu. Dass wir das auch hier vorne teilen können, wenn es uns als ganze Kirche dienen soll. Gott hat auch schon durch einen Esel gesprochen. Wusstet ihr das? Weil es einfach niemand sonst gecheckt hat, hat Gott einen Esel gebraucht, um zu sprechen. Ich glaube, dann kann er auch dich brauchen. Und wenn du bist wie ich, dann denke ich häufig, ja, aber das ist doch Belästigung, was ich da mache. Ich kann doch jetzt nicht einfach da jemanden in seinem Leben unterbrechen. Doch kannst du bist keine Belästigung. Du hast etwas, was diese Person nicht hat und verzweifelt braucht. Du bist Gottes Werkzeug und wenn Gott durch dich spricht, dann bist du ein Segen. Nimm nachher hinten das Abendmahl in Gemeinschaft, wie das ja auch schon die ersten Christen gemacht haben. Wir sind Teil von einer großen, großen Kirche und ich glaube, das Abendmahl, das ist ein Bild davon, dass wir Teil von einer großen Kirche sind und dass es jeden von uns braucht. Ich bete noch. Herr, danke, bist du vor mehr als 2000 Jahren auf diese Erde gekommen, um uns zu dienen, um uns ein Vorbild zu sein. Und danke, hast du uns nicht einfach alleine zurückgelassen, sondern hast uns deinen Heiligen Geist geschenkt, der uns ausrüstet, der uns mit Gaben beschenkt, die jeder von uns einbringen kann, damit dein Reich weiterhin wächst. Und ich möchte dich bitten, dass du durch die Reihen gehst und Menschen erfüllst, die bisher am Heiligen Geist entgangen sind oder die sich gewehrt haben davor. Ich möchte dich bitten, dass du Menschen erfüllst, dass du Menschen mit Gaben ausstattest, mit geistlichen, himmlischen Gaben. Ich möchte dich bitten, dass du aufdeckst, was noch im Verborgenen liegt, wo noch Gaben schlummern, die wir noch nicht mal entdeckt haben, dass du Gaben ausreifen lässt. Ich möchte dich bitten, dass du uns zu einer Einheit machst. Dass Fuß Fuß sein darf und Auge Auge sein darf. Ich danke, dass du jedem von uns eine Aufgabe gegeben hast, die zu uns passt, die uns aufblühen lässt. Und ich möchte dich bitten, dass du Propheten berufst hier im ICF. Dass du Menschen ausstattet mit der Gabe der Prophetie. Dass du zu uns sprechen kannst, dass du uns ermahnen, uns leiten, uns ermutigen und uns trösten kannst. Schenke Mut. Wir wollen dich ins Zentrum stellen. Wir wollen dir dienen mit dem, was uns geschenkt wurde.